So, der muss sich gerade wiederbeleben.
Ja.
Dann könnten Sie schon die Zuhörer
beleben. Okay.
so ein Auge auf diesen Rechner habe.
Ja, okay.
Und dann sage, dass er
ja, herzlich willkommen auch von mir. Ich freue mich, dass ich hier in Frankfurt berichten darf. Zunächst privat am Basteln von Filmen zugange und Fotos und Hörspiele. Und das waren ja damals in den 70er Jahren zwei völlig getrennte Welten. Ja? Fotografieren und Filmen und Hörspiele machen war komplett analog und Computer waren komplett digital. Und als ich anfing zu studieren, da war noch gar nicht abzusehen, dass diese beiden Welten sich mal annähern würden. Und tatsächlich, vor 30 Jahren war dann die Informatik und die Medienwelt so nah beieinander, dass ich mir eine digitale einen Camcorder kaufen konnte und konnte einen Film von unserem Hamster drehen und den vertonen und den schneiden am PC. Und da kamen diese beiden Zweige, die mich schon immer fasziniert hatten, die Medien und die Informatik, zusammen. So, und dann vor 10 Jahren schwappte jetzt diese Medienwelt sogar noch in meinen Beruf rein, denn das Ministerium in Hannover, was also die Hochschulen in Niedersachsen verwaltet, fragte die Professoren, möchte jemand mal einen Multimedia-Hörsaal ausprobieren? Mit Videokamera und Mischpult und Regie und so weiter. Und ich sagte, jawohl, das will ich wohl gerne machen, weil ich einfach am Filmemachen interessiert war. Die Studenten haben mich da gar nicht interessiert. Und dann haben wir angefangen, 2004 Vorlesungen aufzuzeichnen. Die Uni Osnabrück war eine der ersten Unis in Deutschland, wo Vorlesungen aufgezeichnet wurden. Ja. Und zwar mit relativ einfachem Aufwand. Da saß also ein Hiwi in so einem Regieraum, der hatte so zwei Joysticks, der konnte zwei Kameras steuern und der filmte einfach das, was ich an der Tafel mit Kreide angeschrieben habe, 90 Minuten lang. Und diese Videos, die wurden dann in iTunes veröffentlicht. Ja, das ist so ein Portal, wo die Videos selbst nicht liegen, sondern die Videos liegen bei den Anbietern, aber dort liegen die Meta-Informationen und Sie können auf iTunes eben nicht nur MP3s kaufen, sondern Sie können auch Videopodcasts suchen und können die abonnieren. Und wenn Sie so einen Podcast abonniert haben, dann wird jedes Mal, wenn eine neue Folge auf dem Server des Anbieters, also der Uni Osnabrück, produziert ist, wird automatisch diese Folge auf den Klienten rübergeladen und der kann ihn dann dort, sagen wir mal, in sein Smartphone tun und kann dann in der U-Bahn sitzen und kann irgendwie das Video schauen von der Vorlesung Algorithmen. So, das haben wir jetzt seit etwa 10 Jahren im Einsatz. Alle meine Vorlesungen werden auf Video aufgezeichnet und sind für die Studenten meiner Universität, aber auch für andere in Deutschland zugänglich. Aber das ist natürlich jetzt ein relativ langweiliges Video, weil es einfach 90 Minuten fast mit derselben Einstellung durchläuft. So, und im letzten Jahr meldete sich die Firma Iversity bei mir und fragte an, ob ich nicht bereit wäre, meine Vorlesung als MOOC zu produzieren. Und ich sagte, MOOC? What the hell is MOOC? MOOC ist ein Multiple Open Online Course, also eine Vorlesung im Internet, die man autonom ablaufen lässt und die man allein in seinem Kämmerlein besucht und dort lernt. Massive heißt, da sind Tausende von Teilnehmern, ja, und Open heißt, jeder kann mitmachen. Sie müssen nicht sich irgendwie ausweisen, Sie müssen nicht Abitur haben, sondern jeder kann an dieser Veranstaltung teilnehmen. So, und dann habe ich gesagt, ja, das kann ja jetzt nicht so schwer sein. Ja, immerhin machte ich seit 10 Jahren Vorlesungsaufzeichnungen und ich habe gesagt, das will ich wohl mal machen. So, und wie es mir dabei ergangen ist, will ich Ihnen jetzt hier heute zeigen. Zunächst mal, nach kurzer Zeit wurde klar, ein MOOC kann nicht einfach 90 Minuten Filme zeigen, sondern ein MOOC muss den Sehgewohnheiten unserer Studenten entgegenkommen und das sind, wie wir gerade gehört haben, kurze Clips. Das bedeutet also, die gesamte Veranstaltung von normalerweise 14 Semesterwochen, ja, werden jetzt in 14 Kapitel strukturiert und jedes Kapitel wird jetzt nochmal zerteilt in ungefähr 5 oder 6 oder 7 Units und jede Unit wird unterteilt in mehrere Takes. So ein Take ist das, was in Hollywood so eine kleinste unteilbare Einheit ist, also eine Einstellung. Ja, das heißt, Sie sehen also, viele, viele Takes wechseln sich ab, wo dauernd auch der Sprecher und das Szenario sich ändert. Eine Sequenz von solchen Takes wird dann noch beendet durch ein Multiple-Choice-Quiz, damit derjenige, der also diesen MOOC zu Hause jetzt besucht, damit er auch selbst irgendwas tun kann und nicht vor dem Fernseher da einschläft. Wenn Sie einen solchen MOOC produzieren, brauchen Sie ein Drehbuch. Ich hatte ursprünglich gedacht, das kann ja nicht so schwer sein. Ich kann ja 90 Minuten völlig ohne Manuskript und ohne Zettel, ja, kann ich eine Vorlesung halten. Sie können aber nicht 3 Minuten lang in einem MOOC einen Clip produzieren, ohne vorher genau aufgeschrieben zu haben, was sagen Sie, wann, an welcher Stelle und welche Bewegung machen Sie und wo steht die Kamera und so weiter. Sie brauchen ein Drehbuch. Also wenn hier Professoren oder Kollegen sind, die da mit dem Gedanken spielen, einen MOOC zu machen, Sie brauchen ein Drehbuch, ja, wo Sie alle Einstellungen genau vorher durchplanen. So, dann gehen Sie ins Studio. Ja, Sie stehen jetzt nicht im Hörsaal, der nämlich nicht vernünftig beleuchtet ist, sondern Sie gehen in ein Videostudio. Das ist jetzt das Videostudio der Uni Osnabrück. Dann stellen Sie sich vor einen Greenscreen, damit man also in der Lage ist, eine möglichst neutrale Aufnahme zu machen und sprechen jetzt beispielsweise eine Einführung. So, und diese Einführung, die muss auf den Punkt sitzen. Sie können nicht wie im Hörsaal einfach mal losreden und sich verhaspeln und dann einfach nochmal denselben Satz sagen. Das nimmt Ihnen im Hörsaal niemand übel. Sie selbst finden das auch nicht komisch und die, die einen 90-minütigen Mitschnitt vom Hörsaal anschauen, finden das auch nicht komisch. Aber wenn Sie einen MOOC drehen, ja, Sie würden auch im Tatort sich wundern, ja, wenn Till Schweiger sich verspricht. Der darf zwar nuscheln, weil das seine Art ist, aber er darf nicht im Satz sich versprechen. Wenn er das bei der Aufnahme gemacht hat, dann muss die wiederholt werden. Und genau so läuft das auch im Videostudio ab. Während ich da stehe und spreche, sitzt jemand dabei, ja, mit so einer kleinen Klingel. Und wenn er den Eindruck hat, das war aber jetzt nicht ping, haut er da drauf und wir sagen Cut und dann drehen wir die Szene nochmal. Meine Vorlesung geht über Algorithmen und Datenstrukturen, da geht es ums Programmieren. So. Da wird natürlich jetzt Quelltext, wird da irgendwie angezeigt. Damit der so ein bisschen lebhaft ist, wird er in PowerPoint animiert. Dann sieht das so aus, als würde ich da jetzt sitzen und würde das eintippen. Ja, dadurch kommt so ein bisschen Abwechslung da rein. Der größte Teil des Contents, den schreibe ich auf einem Tablet. Ja, mit einem Griffel. Und das wird dann mit Camtasia gecaptured und dann wird sozusagen dies als Tafelersatz. Tablet ist irgendwie so ein bisschen cooler als jetzt an der Tafel schreiben, aber letztendlich ist es dasselbe. Und wir haben vorhin eine Umfrage gemacht, dieses kommt besser an, als wenn man das jetzt so in PowerPoint alles ausformuliert. Ja, das ist so ein bisschen authentischer, da ist jetzt so ein Mensch und so weiter. So, das wird also jetzt gecaptured und man beachtet die Kamera da oben. Das Ganze wird gefilmt von oben. Warum das? Wenn Sie nur das PowerPoint oder Ihren Tablet capturen, dann würde hinterher bei der Wiedergabe die Schrift wie von Geisterhand ja, also präsentiert werden. Und man würde jetzt nicht so richtig sehen, wo der Dozent jetzt seinen Schwerpunkt legt. Und aus diesem Grunde wird jetzt die Kamera von oben benutzt, um die Hand zu filmen und die Aufnahme von der Hand oben mit dem gecapturten von Camtasia unten wird hinterher zusammen montiert. Das sieht dann ungefähr so aus. Ja? Das heißt also, Sie capturen das Geschriebene und die Hand wiederum, die ist nur dazu da, um praktisch zu zeigen, wo bin ich gerade und wo schreibe ich gerade. So, das Ganze ist eine aufwendige Angelegenheit. Hier mal so ganz grob der Zeitplan, der jetzt praktisch entsteht, wenn ich 45 Minuten Content produzieren will. 45 Minuten heißt, das, was ich früher in einer Woche in einer zweimal doppelstündigen Veranstaltung präsentiert habe. Ja, also sagen wir montags 90 Minuten und dienstags 90 Minuten werden eingedampft auf 45 Minuten, ja. Und diese 45 Minuten zu produzieren, verursachen folgenden Aufwand. Ich sitze ungefähr 6 Stunden, um das Drehbuch zu schreiben. Und das bei einer Veranstaltung, die ich schon seit 10 Jahren halte. Ich weiß genau, was ich im Hörsaal sagen will. Aber im Studio müssen Sie das aufschreiben. Sie müssen sich ein Drehbuch machen. So, anschließend stehe ich 4 Stunden im Studio. Jetzt werden Sie sagen, wieso 4 Stunden? Das sind doch nur 45 Minuten Content. Ja, aber Sie glauben gar nicht, wie viel im Studio schiefgehen kann. ich verspreche mich, dann ist der Akku alle. Dann ist die Lizenz von Windows abgelaufen. Dann ist irgendwie, ja, also ich habe es nicht für möglich gehalten, aber ich habe wirklich jeden Donnerstag im letzten Wintersemester von 8 bis 12 Uhr im Studio gestanden und kam schweißgebadet nach Hause, ja, und sagte zu meiner Frau, also du glaubst es nicht, was heute wieder alles schiefgegangen ist, ja. Also das ist aufwendig, im Studio zu stehen. So, dann setzt sich der wissenschaftliche Mitarbeiter hin und versucht daraus jetzt eine ordentliche, ein Videoclip zu machen. Und da braucht er nochmal 10 Stunden für. Und zwar in erster Linie, weil er nämlich jetzt dieses Gecapturete, ja, das Abgetastete von unten und die Hand, muss der jetzt pixelgenau aufeinander mappen. Denn das Dumme ist ja, die Videoaufnahme von der Hand, die enthält ja nicht nur die Hand, sondern die enthält ja auch alles andere. Ja, die filmt ja jetzt dieses Schreiben auch noch von oben und das muss natürlich jetzt pixelgenau aufeinander gemappt werden, damit da kein Doppelbild entsteht. Also eine sehr aufwendige Angelegenheit. Wenn wir jetzt wahrscheinlich beim ZDF wären, könnten wir sicherlich ein professionelleres Studio benutzen und hätten irgendwie einmal eine super kalibrierte Kamera, aber dies ist ja jetzt alles mehr so eine Amateurausstattung und da entsteht dann dieser Aufwand. So, anschließend entstehen nochmal so 4 Stunden Interaktion mit der Plattform, also Iversity stellt so eine Lernplattform zur Verfügung, wo der Autor, also wir jetzt, unsere Quizze und Hausaufgaben und wie auch immer hochladen. Ja, und das muss ja alles auch interaktiv gemacht werden, da vergeht auch nochmal seine Zeit. So, das bedeutet also, wir sind 24 Stunden am Malochen, um hinterher 45 Minuten Content zu haben. Das ist also irgendwie ein Faktor von 1 zu 32. Aber da wird Herr Schäffler wahrscheinlich sagen, das ist ja das Übliche, ja, wenn man beim ZDF jetzt irgendwie eine Dokumentation sieht, wo man also entspannt irgendwie die Chips knabbert und irgendwie ein Bierchen trinkt und dann läuft die 30 Minuten. Aber in Wirklichkeit waren natürlich da irgendwie 3 Kameraleute, 2 Toningenieure, 4 Journalisten waren da irgendwie über Wochen mit beschäftigt, um diesen Content zu machen. Ja? Und genau das passiert, wenn wir jetzt MOOC in die universitäre Lehre einführen, dass wir also mit einem enormen Aufwand zu kämpfen haben, um einen halbwegs ansehnlichen MOOC zu machen. So, ich will jetzt mal kurz zeigen, was so typische, also es kommt ja jetzt auf die, es kommt ja jetzt nicht auf die Worte an. Also dieses als kurzes Beispiel, das ist jetzt das Ergebnis von so Überleitungen, wo ich vor dem Greenscreen gestanden habe und wo man dann hinterher aber daraus einen weißen Hintergrund macht, weil das irgendwie sowas, ja, neutrales, kühles an sich hat, so auch wie, sagen wir mal, so ein Apple-Werbeclip aussieht. Ja? Den dreht man eben interessanterweise nicht vor einem weißen Hintergrund, sondern eben das Weiß wird nachträglich da irgendwie reingeblendet. Okay, so, Moment, ich hoffe, er beruhigt sich wieder. So, dann kommen Szenen, ja, wo man einfach zur Abwechslung etwas mit Karten beispielsweise, hier geht es ums Sortieren, um einen bestimmten Sortieralgorithmus. Okay, ja, also da werden dann 10 im Studio gestellt, das würde ich normalerweise in der Vorlesung gar nicht so machen, ja, da würde ich also jetzt irgendwie an der Tafel was schreiben, aber hier wird dann eben mit den Spielkarten so eine Szene nachgestellt. So, dann dieses ist, wer schon mal Informatik studiert hat, erinnert sich vielleicht, Türme von Hanoi, Rekursion ist ein wichtiges Konzept in der Informatik und ich habe mir hier von einem Nachbarn, der hat so eine Tischlerwerkstatt im Keller, habe ich mir jetzt so eine King-Size-Version von den Türmen von Hanoi basteln lassen, Sie kennen das vielleicht. 3, 4, 5, 6, 7. Ja, das sind dann irgendwie bei N-Scheiben 2 hoch N-1 Schritte. Wenn Sie mal auf dem Weihnachtsmarkt gesehen haben, da werden so kleine Türme von Hanoi verkauft, wo Sie dann eben nach gewissen Spielregeln diese Scheiben hin und her legen müssen. Und das ist eben auch etwas, was zur Auflockerung irgendwie beiträgt. Ja, dann gibt es konventionelle Szenen an der Tafel, die aber dann mit so Pappkärtchen gemacht werden, weil man da eben jetzt nicht so malen und irgendwie wischen will. So, dann haben wir Szenen, wo die die Hand, die haben wir ja vorhin schon gesehen, wo die Hand praktisch etwas auf dem Tablet zeichnet. Ja, hier sehen wir jetzt eine Szene, das ist jetzt links PowerPoint, was schon vorbereitet ist und was dann aber auch animiert ablaufen kann. Und das können Sie kombinieren mit dem Zeichnen auf dem Tablet, ja, wo Sie also in das PowerPoint noch rein. Ja, das ist jetzt konventionelles PowerPoint, wo Sie eben eine Animation vorbereitet haben und die Sie dann eben unter Verwendung der Hand ablaufen lassen.
Der vierte Fibonacci-Baum wird komplett als Bruder zum fünften Fibonacci-Baum positioniert. Beide Orten.
So, und dann haben wir praktisch am Ende eines Kapitels jeweils eine Zusammenfassung, die normalerweise der Dozent selbst geben würde, so nach dem Motto, was haben wir denn heute gelernt? Wir haben das jetzt so gemacht, um das nochmal wieder etwas aufzulockern. Wir haben also unsere 15 Tutoren, die meine reguläre Live-Veranstaltung hat, so in den Hörsaal gesetzt und die so gefilmt, dass es so aussieht, als ist der ganze Hörsaal voll. Und dann haben die Studenten nach einem vorher einstudierten Drehbuch sich gegenseitig gefragt, ja, was war das denn und warum haben wir das denn gemacht und wozu war das denn gut und so weiter. Und dann beantworten die sich gegenseitig diese Fragen. Das heißt also, dies ist jetzt einfach der Ersatz.
Das ist erstmal überhaupt so ein AVL-Baum nochmal. Ja, das ist nur ein ausgeglichener Zugbaum.
Aber ausgeglichen? Ist das jetzt wie in dieser Lebenseinstellung Zen? Alle sind so ausgeglichen?
Ja, das heißt, da werden dann also die klassischen Informatikbegriffe nochmal aufgegriffen und erläutert. So, dann gibt es zusätzlich zu den Videoclips gibt es also Multiple-Choice-Quizze, die also unmittelbar nach den Videoclips präsentiert werden und wo der Benutzer dann also eine Frage bekommt, hier eine rekursive Methode ist und dann muss er sich irgendwie für eine Antwort entscheiden und er kann erst dann weitermachen, wenn diese Antwort richtig war. Dann gibt es ein Diskussionsforum. Ja, also dieser Kurs hatte 6.000 Teilnehmer, no way, dass wir die jetzt betutteln konnten, sondern wenn da einer ein Problem hat, dann muss er dieses Problem ins Forum posten, ja, und 5 Minuten später wird irgendjemand anders hoffentlich eine vernünftige Antwort dazu geben und das passiert auch. Also es ist ein extrem gutes Klima, was sozusagen durch dieses Diskutieren in diesem Forum ermöglicht wird. Dann gibt es Hausaufgaben. Also am Ende jedes Kapitels, also einmal in der Woche, gibt es ein schriftliches Aufgabenblatt, was man zu Hause bearbeiten muss und die Lösung muss man dann auf die Plattform von Iversity hochladen. Auch diese Hausaufgaben können wir nicht korrigieren, sondern die Teilnehmer korrigieren ihre Aufgaben untereinander. Also jeder, der eine Lösung einreicht, muss 5 zufällig ausgewürfelte Lösungen nachsehen und die kommentieren und muss sagen, das ist aber gut gemacht oder das war ganz schlecht und da kriegst du irgendwie 2 Punkte für. Ja, das heißt also, Peer-Reviewing erlaubt, dass sie auch einen großen Kurs haben, wo die Leute sich untereinander beurteilen. Das ist der Nachteil von Peer-Reviewing. Ja? Wenn die Peer-Reviewing-Leute gearbeitet haben und sozusagen ihre Punkte verteilt haben, dann landen in meinem Postfach irgendwie so 20 Beschwerden, so von Teilnehmern, die eben sagen, ja, aber ich habe hier jetzt einen Punktabzug bekommen, das sehe ich doch gar nicht ein. Ja, also so völlig autonom können Sie dieses Peer-Reviewing dann doch nicht durchführen, weil eben immer noch, ne, hat mich geschlagen. Ja, das muss dann irgendwie behandelt werden. So, da komme ich schon zum Fazit. Also, ein MOOC ist eine tolle Sache und zu den ernüchternden Erkenntnissen komme ich jetzt auf der letzten Folie. Nämlich 6.909 Teilnehmer haben sich in diesen MOOC eingeschrieben. Also am 15. April 2014 hat dieser MOOC mit 6.909 Teilnehmern begonnen. Wo kamen die alle her? 40% kamen aus Germany und beispielsweise 11% kamen aus Indien, dann kamen aus Pakistan, Türkei, aus Österreich und so weiter. Dies ist ein deutschsprachiger MOOC. Mir ist nicht ganz klar, was diese Inder und Pakistani in diesem MOOC gemacht haben. Ich habe sie auch nie dort aktiv irgendwie gesehen, aber die haben sich erstmal da eingeschrieben. Ja? So, dann ging es los und das erste Video, also sozusagen im ersten Kapitel, die erste Unit, der erste Take, ja, die, an diesem Video haben 2080 Teilnehmer teilgenommen, haben sich das runtergeladen, haben sich das angeschaut. Ja, so, das bedeutet also, irgendwie 5000 haben offenbar nie ernsthaft mit diesem MOOC sich auseinandergesetzt. Ja, die haben dann irgendwie gemerkt, was ist das für eine Sprache? Ja? So, aber immerhin 2080 fingen jetzt an und das letzte Video sind eben nur noch 500 übrig. Das ist natürlich auch schon ein bisschen ernüchternd, aber vielleicht so, sagen wir mal, vergleichbar mit universitären Teilnehmerzahlen, wenn Sie irgendwie eine Veranstaltung beginnen, ja, mit 100 Studenten, ja, Christus, wer war das? Dann, es kann vielleicht sein, am Ende sind auch nur noch 25 übrig. Ja. So, diese 508 Teilnehmer hätten jetzt, wenn sie wollten, ein Zertifikat erwerben können in einer Präsenzklausur an der Universität Osnabrück und an anderen Standorten. Dazu müssten sie 149 Euro bezahlen, müssen also dann zu dieser Prüfung anreisen und dort mit Papier und Bleistift 90 Minuten eine Klausur schreiben. Und das haben nur 18 Teilnehmer gemacht. Da war ich also so ein bisschen geknickt, ja, weil ich eigentlich gehofft hatte, wir würden jetzt mal so die Stadthalle in Osnabrück anmieten und würden dann irgendwie 1000 Studenten da irgendwie gleichzeitig prüfen, aber das waren eben leider nur 18. Ja.
Wie viele waren denn dann davon in Osnabrück?
In Osnabrück waren 8. Ja, und dann gab es noch Frankfurt, Berlin, Hamburg, München, Stuttgart und so weiter, wo dann jeweils
Deutschland, in Deutschland.
Nur Deutschland, genau. Ja. Ja, das ist schon irgendwie meine Message, nämlich MOOCs finde ich persönlich eine tolle Sache, weil es, glaube ich, ein sehr hochwertiges didaktisches Szenario ist, deutlich intensiver und interaktiver als eine Vorlesung. Ja, wo man zwar körperlich dann da ist, aber nach einer Weile so wegdöst, ja, aber mit sehr viel Aufwand verbunden für den Autor, der es macht, kann man eigentlich von jungen Professoren nicht erwarten, die müssen ja DFG-Anträge schreiben und die üblichen Spielregeln einhalten. Ja. Nur wenn man jetzt so wie ich etwas älter ist, dann kann man sagen, ach ja, dann will ich das nochmal ausprobieren. Für den Teilnehmer ist es, glaube ich, was jetzt hier diesen Verlauf der Zahlen belegt. Für den Teilnehmer ist es, glaube ich, eine übermenschliche Kraftanstrengung, sich freiwillig einmal die Woche für mehrere Stunden mit so einem Stoff auseinanderzusetzen. Auf dem Campus, ja, da sagt einer, komm Willi, wir müssen los, 14 Uhr, die Vorlesung fängt an. Ja, da ist man irgendwie in so einer sozialen Gruppe eingebunden und dann geht man in den Hörsaal. Aber zu Hause, ja, da ist irgendwie die Frau nölt und die Kinder plärren und der Hund will vor die Tür und so weiter. Und man muss sich irgendwie die Zeit freischaufeln. Und ich glaube, das ist das, was ein MOOC jetzt so anstrengend macht für den Teilnehmer. Also, wenn Sie mich jetzt fragen, ob sich das so langfristig durchsetzt, dann muss ich ehrlich sagen, ich weiß es nicht. Das ist mein Beitrag.
Herzlichen Dank.